Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir reden heute über einen Exportschlager aus Deutschland. Keine Autos diesmal, nein, Fachhochschulen. Die praxisorientierte Variante der Universität mit Absolventen, die von der Wirtschaft heiß begehrt sind. Die gibt es nämlich seit 50 Jahren. Ein heißes Thema derzeit ist, ob man demnächst auch an Fachhochschulen promovieren darf. Und darüber reden wir heute. Ich bin Sandra Pfister. Hallo. Ein Abschluss an einer Fachhochschule ist längst nicht mehr zweitklassig. Die Absolventen sind in der Wirtschaft meist heiß begehrt. Die Erfolgsgeschichte der Fachhochschulen, die hat übrigens in Schleswig-Holstein angefangen. Dort wurden vor 50 Jahren die ersten Fachhochschulen gegründet, und zwar in Flensburg, in Kiel und in Lübeck. Inzwischen sind aus 3 Fachhochschulen in ganz Deutschland 200 geworden und ein Drittel aller Studierenden studiert an einer Fachhochschule. Eine gute Bilanz, nur leicht getrübt dadurch, dass manche das Gefühl haben, sie sind immer noch nur der kleine, nicht ganz vollgenommene Bruder der sogenannten Volluniversität. Katrin Bohlmann berichtet.
Sie sind kleiner, verschulter und praxisnäher als die Unis. Vor 50 Jahren aus den sogenannten Ingenieurschulen heraus gegründet, sind die Fachhochschulen heute nicht mehr aus der deutschen Bildungslandschaft wegzudenken. Allein die Technische Hochschule Lübeck wird immer beliebter. Waren es 1969 gut 1000 Studenten, sind es heute mehr als 5000. Anfangs hatte sie 6 Studiengänge, heute hat sie 33. Grundsätzlich ginge es der Fachhochschule gut, sagt die Präsidentin der TH Lübeck, Muriel Helbig. Aber
was nach wie vor wirklich sehr mühsam ist, ist der Stand im Wissenschaftssystem generell. Uns werden einfach doch auch Steine in den Weg gelegt, beispielsweise das fehlende Promotionsrecht, fehlende Möglichkeiten, angewandte Forschung finanziert zu bekommen. Wir haben ein großes Problem bei der Gewinnung von Professorinnen und Professoren. Das trifft nicht nur uns, sondern den Typ Fachhochschule generell in Deutschland.
Das Problem seien die rechtlichen Rahmenbedingungen, sagt die Präsidentin. So dürfen Professoren nicht an der FH promovieren, sondern nur an der Uni. Wenn aber eine Uni nicht den gleichen Studiengang anbietet wie eine FH, gibt es auch keine Professoren für die Fachhochschulen. Der ewige Vergleich mit der Uni. Er beschäftigt auch die Studenten.
Ich glaube, das FH-Studium ist nicht so hoch angesehen, weil in der Uni ist Forschung und Lehre angesagt und an der FH eher so die Praktika. Und darum wird es nicht so wertgeschätzt.
Bis zu einem gewissen Grad ist es halt ähnlich, aber ich würde schon sagen, dass das Niveau an der Uni ein bisschen höher ist.
Ich denke, dass an der FH die näher am Beruf selbst dran sind, weil die auch mehr berufsorientierte Seminare haben als an der Uni. Und dass man vielleicht an der Uni freigeistiger denken kann, aber nicht besser aufs Berufsleben vorbereitet werden kann.
Ich finde, die FH ist deutlich kleiner und praxisnäher. Viele Dozenten kommen aus der Wirtschaft, man kriegt viel Feedback auch, ist viel Praxisbezug bei.
Um selbstbewusst nach außen zu zeigen, was die Fachhochschule alles bietet, auch im Vergleich zur Uni, hat sich die FH Lübeck in Technische Hochschule umbenannt. Auch die Flensburger heißt seit 3 Jahren Hochschule. Damit werde sehr klar, was die FH sei, sagt Präsidentin Muriel Helbig. Eine Hochschule wie die Uni mit denselben Aufgaben. Lehre, Forschung, Weiterbildung. Und dennoch gibt es Unterschiede.
Wir haben ganz bestimmte Merkmale. Beispielsweise werden unsere Professorinnen und Professoren aus einem beruflichen Umfeld rekrutiert. Die Qualifikation, die die mitbringen, ist nicht Promotion, Habilitation, wissenschaftlicher, akademischer Werdegang, sondern Promotion in der Regel und dann ein beruflicher Werdegang und dann geht es zurück in den Wissenschaftsbereich. Das ist so ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Universitäten und Fachhochschulen.
Nach 50 Jahren stehe die Lübecker Fachhochschule jetzt an einem Wendepunkt, sagt die Kanzlerin Yvonne Plaul. Mit 5000 Studenten ist sie nicht mehr klein, aber auch nicht wirklich groß. Das Ziel sind 10.000. Auch die anderen FHs in Schleswig-Holstein wachsen. Die Fachhochschule Kiel ist mit 7.800 Studenten die größte im Land und bietet immer mehr Studiengänge. In Flensburg studieren mittlerweile rund 4.000 junge Menschen. Da die Fachhochschulen immer größer werden, müssten sie sich zukünftig strategisch neu aufstellen, sagt die Lübecker Kanzlerin. Dafür fordert sie auch mehr Unterstützung vom Gesetzgeber, vom Land.
Das betrifft zum Beispiel die Frage des Umfangs der Lehrverpflichtung. Professoren an Fachhochschulen sind mit einer sehr hohen Lehrverpflichtung verbunden. Und das bedeutet erstmal ganz konkret, dass man weniger Zeit hat für das zu tun, was man eigentlich tun soll, nämlich die Forschung und den Transfer und den Anwendungsbezug. Das heißt, das ist eine ganz konkrete Maßnahme, wo auch der Gesetzgeber unterstützen könnte, sei es durch eine gesetzliche Veränderung, sei es durch Geld, zu kompensieren, dass man diese Freiräume hat, das, was man gut kann, auch tatsächlich zu tun.
Trotz der Probleme sei der Typ Fachhochschule ein Exportschlager, sagt Präsidentin Muriel Helbig. Viele Länder beneiden Deutschland um dieses Wissenschaftssystem und übernehmen es, wie China. Der besondere Reiz der FHs, die Nähe zur Wirtschaft und
unsere Alleinstellungsmerkmale, der hohe Anwendungsbezug, die Berufe, aus denen die Professorinnen und Professoren rekrutiert werden, das alles macht uns aus, der große Praxisbezug in der Lehre, die Nähe zu den Wirtschaftsunternehmen hier in der Region, das alles sind wir, gehört zu uns, ist in unserer DNA. Wir sind mit vollem Herzen Fachhochschule und wir wollen das auch bleiben.
Deshalb wird auch groß gefeiert. 50 Jahre Fachhochschule. Die bundesweit zentrale Jubiläumsfeier dazu mit mehr als 5000 Gästen gibt es in Lübeck. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten richtet die Technische Hochschule Lübeck sie im Sommer aus.
Fachhochschulen sind ein sehr erfolgreiches deutsches Hochschulmodell. Aber sie ringen immer noch um Anerkennung und manche sagen, sie haben auch häufig noch einen kleinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Universitäten. Denn eins dürfen sie immer noch nicht: junge Menschen promovieren, ihnen die Doktorwürde verleihen. Das ändert sich erst ganz allmählich. Jetzt gibt es einen Vorstoß in Nordrhein-Westfalen. Die Regierungsparteien dort wollen de facto Fachhochschulen das Promotionsrecht verleihen. Daran wurde in den vergangenen Wochen viel Kritik laut. Entschieden dafür ist aber Karim Kakzar, Präsident der Hochschule Fulda und Sprecher der Mitgliedergruppe der Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz. Guten Tag, Herr Kakzar.
Guten Tag, Frau Pfister.
Wozu brauchen Fachhochschulen denn das Promotionsrecht? Wer forschen kann, kann auch an die Uni wechseln.
Die Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie ja in vielen Bundesländern inzwischen heißen, haben verschiedene Aufträge. Dazu zählt die Lehre, aber eben auch die Forschung, und zwar mit einem sehr starken Anwendungsbezug. Forschen kann man allerdings nur, wenn man engagierte, talentierte Absolventinnen und Absolventen gewinnen kann für die Forschungsprojekte. Und das tun unsere Absolventinnen und Absolventen eigentlich nur dann, wenn sie sich über solche Projekte weiterqualifizieren können. Und das tut man in aller Regel eben über ein Promotionsvorhaben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gute Rahmenbedingungen für Promotionen auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Und dafür kämpfen wir jetzt seit einiger Zeit.
Nun halten Ihnen die Kritiker entgegen, damit verwässern Sie das Profil. Denn die Wirtschaft, die schreit ja nach Fachhochschulabsolventen, weil die praxisnah ausgebildet sind, nicht weil die promoviert haben.
Also ich denke, man muss das sehr differenziert betrachten. Wir verwässern das System nicht. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben ihr eigenes Profil mit einem sehr starken Anwendungsbezug und Praxisbezug. Den wollen sie auf gar keinen Fall verlieren. Dieses Profil wollen sie nicht verlieren, aber die Hochschulen für angewandte Wissenschaften stehen ja auch für besondere Disziplinen. Beispielsweise gibt es an unseren Hochschulen Disziplinen, die es an Universitäten gar nicht gibt oder nur am Rande gibt. Die soziale Arbeit zählt dazu, aber auch in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften sind die meisten Studiengänge bei uns angesiedelt, und auch für diese Bereiche brauchen wir selbstverständlich wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir ergänzen uns, und es gibt sicher eine Annäherung zwischen den Hochschultypen, Universitäten und HAWs in den letzten 15 bis 20 Jahren, aber jetzt das eigenständige Promotionsrecht wird mit Sicherheit unser Hochschulsystem nicht verwässern.
Viele sagen dann, na, darunter wird die Qualität der Promotion aber leiden, wenn das nun Leute machen, die sowas eigentlich noch nie betreut haben oder die auch so beschäftigt sind mit der Lehre, dass sie eigentlich gar keine Kapazitäten haben, selber viel zu forschen oder auch noch einen ganzen Stall voller Promovierender zu betreuen.
Dieses Argument hören wir natürlich regelmäßig. Wir haben aber ja doch eine ganze Menge von Erfahrungen aus Hessen auch schon sammeln können. Meine eigene Hochschule hat inzwischen als Hochschule für angewandte Wissenschaften das eigenständige Promotionsrecht. Ich kenne also den Vorgang auch sehr, sehr gut. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall Abstriche bei der Qualität machen. Es darf keinen Dr. Light oder Dr. in Klammern FH geben, und wir wollen höchsten Qualitätsansprüchen tatsächlich auch gerecht werden. Wir orientieren uns an internationalen Standards, an Standards, die auch beispielsweise vom Wissenschaftsrat vertreten werden, und gehen da teilweise über die Forderungen, über die Qualitätssicherungssysteme an den Universitäten hinaus. Beispielsweise haben wir festgelegt, dass die Betreuung einer Promotion und die Begutachtung nicht von denselben Personen erfolgen soll, sondern von getrennten Personen. Wir haben über das kooperative Promotionsrecht in den letzten Jahren ja schon viele Erfahrungen sammeln können. Also Kolleginnen und Kollegen an den HWs sind in den Betreuungen auch von Promotion bisher involviert gewesen, auch bei der Begutachtung zum Teil. Dieses Argument lässt sich also nicht halten.
Also Sie sagen, wir sind teilweise einfach sogar noch strenger als die Universitäten, damit wir uns nicht angreifbar machen.
Ganz genau. Also das war von vornherein unser Ziel und das haben wir in Hessen sehr konsequent durchgesetzt. Wir haben klare Kriterien auch für die Professorinnen und Professoren, die arbeiten, betreuen und begutachten. Das kann nicht jeder, sondern man muss nachweisen, dass man forschungsstark ist über Publikationen, Drittmitteleinwerbungen in den letzten Jahren. All diese Kriterien sind spezifisch für unsere Verfahren und existieren so in dieser Form jetzt an Universitäten nicht.
Es gibt ja bereits abseits von Hessen auch die Möglichkeit, kooperativ zu promovieren für Fachhochschulstudierende, die sehr forschungsaffin sind und eben wissenschaftlich arbeiten wollen. Darauf weist ja auch der Hochschulverband hin. Ist das etwas, was ein Kompromiss ist, der eigentlich auch genügen könnte?
Diese kooperativen Promotionen sind sicher ein gangbarer Weg und wir haben ja viele gute Beispiele, die zeigen, dass es gut funktionieren kann. Es ist eben leider auch nur ein Weg, denn es gibt Bereiche, in denen das kooperative Verfahren in der Vergangenheit gar nicht oder nicht gut funktioniert hat. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es Disziplinen gibt, die an Universitäten nicht oder nur am Rande vertreten sind.
Da kann man nicht kooperieren.
Genau, dass wir die Verfahren in der Hand haben, denn entsprechende Disziplinen findet man dann an den Universitäten auch gar nicht. Und dann muss man auch ganz objektiv sagen, die Kapazitäten der Universitäten, was die Betreuung von Promotionen angeht, sind begrenzt in den Ingenieurwissenschaften. Beispielsweise betreut eine Professorin, ein Professor über 10 Doktorandinnen, Doktoranden und man kann nicht erwarten, dass jetzt zusätzlich über kooperative Promotionen auch noch unsere Absolventinnen, Absolventen dort mit betreut werden. Das kann von der Qualität her nicht unseren Ansprüchen genügen. Also es gibt eine Reihe von guten Gründen, neben der kooperativen Promotion auch das eigenständige Promotionsrecht an HWs einzuführen.
Aber wenn Sie das Kapazitätsproblem der Uniprofessoren ansprechen, die mit der Betreuung oft schon am Anschlag sind von Promovierenden, wird das auf Sie nicht auch zulaufen? Sie haben ja viel höhere Lehrdeputate.
In der Tat ist das auch ein Argument, was immer wieder angeführt werden. Wie kann man mit einem Deputat von 18 SWS Semesterwochenstunden, das etwa doppelt so hoch ist wie an den Universitäten, nebenher auch noch forschen oder Promotionen betreuen. Allerdings ist es so, dass die Lehrverpflichtungsverordnungen, also die Regeln, die gesetzlichen Regeln für die Lehre und die Lehrverpflichtung in den Bundesländern ja zulässt, dass man beispielsweise für die Forschung oder die Betreuung von Promotionen von der Lehre zumindest teilweise befreit wird. Deputatsreduktionen sind gang und gäbe und die forschungsstarken Professorinnen und Professoren haben ein geringeres Lehrdeputat als diejenigen, die sich eben in erster Linie auf die Lehre konzentrieren und so lässt sich beides sehr gut vereinbaren. Also das ist für mich überhaupt kein Argument zu sagen, eigenständiges Promotionsrecht an HWs und Fachhochschulen kann es nicht geben.
Aber ist es dann nicht doch eine Frage des Status und des Prestiges für viele FH-Professoren und für ihre Hochschulen selber, dass sie das Gefühl haben, sie spielen immer noch in der zweiten Liga und wollen in die erste, indem sie jetzt das Promotionsrecht kriegen?
Das mag sicher für den einen oder anderen zutreffen. Dass der Status, die Reputation eine Rolle spielt, will ich auch nicht abstreiten. Wir sind ja auch in vielen internationalen Kooperationen und da schaut man natürlich sehr genau auch drauf, was für Rechte die einzelnen Hochschulen haben. Wir sind hier im internationalen Kontext als HWs sehr gut aufgestellt, forschungsstark und man versteht auch nicht ohne weiteres, dass man bei uns nicht promovieren kann, wie das in anderen, vielen anderen Ländern üblich ist. Also da kommt einiges zusammen. bis hin natürlich auch zu Fragen der finanziellen Ausstattung, die in dem Zusammenhang auch eine wichtige Rolle spielen. Mit zunehmender Forschungsaktivität und auch mit dem Promotionsrecht würden sicherlich auch Forderungen von Seiten der HAWs hochkommen, dass man stärker beteiligt wird an der Forschungsförderung von Bund und Ländern.
Das sagt Karim Kakzar, Professor für Elektrotechnik und Präsident der Hochschule Fulda. Und wie Sie gehört haben, ist er sehr dafür, dass Fachhochschulen das Promotionsrecht bekommen sollten, wie das in Hessen auch schon der Fall ist. 50 Jahre, nachdem die erste Fachhochschule in Deutschland gegründet wurde. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Es gibt so viele Studierende wie nie zuvor in Deutschland, aber sie sind ungleich verteilt. Im Westen steigen die Zahlen, im Osten gehen sie zurück. Manche sagen dramatisch zurück. Sachsen-Anhalt hatte dieses Problem jetzt endlich in den Griff bekommen. Das Land ist bei Studierenden ziemlich beliebt. Aber jetzt zeigt sich, wenn die jungen Leute erstmal fertig sind mit dem Studium, dann gehen sie. 2/3 aller Absolventen verlassen Sachsen-Anhalt oder wollen es verlassen, zeigt eine aktuelle Studie. Warum bleiben sie nicht? Christoph Richter hat nachgefragt.
Die meisten Leute, die studieren, wollen halt auch die Welt sehen und das dann halt irgendwie so zu erwarten von jemandem, dass man hier bleibt, ich finde es halt nicht direkt richtig.
Ja, darf man das so sagen? Die Leute wirken hier irgendwie verbittert. Das ist das Gefühl, das ich habe. Wenn die dann noch merken, man kommt aus dem Westen, zumindest bilde ich mir das ein, dass ich dann keinen Zugang zu den Leuten kriege.
Naja, die großen Firmen sind hier auch nicht. Also ist es denn da teilweise auch schwer, dass man hier überhaupt etwas findet.
Und wenn, dann gäbe es in Sachsen-Anhalt schlicht keine gut bezahlten Jobs, meinen diese 3 Studierenden. Sie stehen vor der gläsernen Magdeburger Unibibliothek, machen eine Lernraucherpause. Nach dem Examen werden sie das Land verlassen, das sei klar, sagen sie. Aber es gibt auch Stimmen, die fürs Bleiben plädieren.
Ich sehe sehr viel Potenzial im Land Sachsen-Anhalt. Alleine dadurch, dass ich Recycling studiere und wir sehr viel Naturwirtschaft und Land- und Ackerwirtschaft besitzen, möchte ich das auch ein bisschen vorantreiben.
Diese kleine und natürlich keineswegs repräsentative Umfrage entspricht in etwa den Ergebnissen einer Studie der holländischen Universität Maastricht. Demnach planen 2 von 3 Studierenden, nach dem Abschluss Sachsen-Anhalt zu verlassen. Bundesweit ist das ein trauriger Rekord. Sachsen-Anhalt investiert auf diesem Weg jährlich knapp 304 Millionen Euro, die anderen Ländern zugutekommen, resümiert die Studie. Braucht Sachsen-Anhalt jetzt statt eines Wissenschaftsministeriums gar ein Willkommensministerium? Nein, sagt der SPD-Wissenschaftsminister und frühere Rektor der Hochschule Harz, Armin Willingmann, und schüttelt vehement mit dem Kopf.
Wir haben jahrelang überproportional viele junge Menschen zwar ausgebildet, aber dann nicht in den öffentlichen Sektor übernommen, sondern wir haben sie nach dem Examen weggeschickt. Die kommen auch erstmal nicht wieder. Also solche Maßnahmen, die haben nicht gerade Vertrauen aufgebaut.
Armin Willingmann, der erst kürzlich zu Deutschlands beliebtesten Wissenschaftsminister gewählt wurde, richtet seinen Appell auch an die heimische Wirtschaft.
Wer sich über Fachkräftemangel beklagt, der kann etwas dagegen tun. Er muss hier attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Das betrifft vor allen Dingen Löhne. Man kann nur dazu ermutigen, dass auch gerade von dort Maßnahmen ergriffen werden, die dieses Image des Niedriglohnlandes endlich überwinden.
Willingmann kann der aktuellen Studie zum Absolventendrain aber auch etwas Positives abgewinnen. Immerhin habe sie gezeigt, dass es Sachsen-Anhalt in den letzten 30 Jahren gelungen sei, sich als attraktiven Hochschulstandort zu etablieren. Knapp 55.000 Studierende gäbe es jetzt. Jetzt müsse man diese zum Bleiben bewegen. Eine Forderung, die auch Anne-Lecky unterstützt. Sie stammt aus der Nähe von Paris. Seit 2014 ist sie Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal. In Metz und Leipzig hat sie promoviert und ist Professorin für Fachkommunikation Französisch. Zwar brauche es nicht gleich ein Willkommensministerium, aber etwas mehr Charme könne Sachsen-Anhalt schon gebrauchen, sagt die freundliche 48-jährige Hochschullehrerin.
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dieses Land als lebenswert, liebenswert zu machen. Liebenswert ist etwas, was nicht unbedingt in den Genen der Bevölkerung hier ist. Man schätzt das, was man hier vor Ort hat, vielleicht nicht so gut. Man schätzt es besser, wenn man woanders mal kurz gewesen ist, kommt man zurück und merkt man, wow, tolle Studien- und Arbeitsbedingungen.
Andererseits dürfe man die Studienergebnisse auch nicht überinterpretieren. Mobilität sei heute etwas Natürliches.
Es macht mir keine Angst, dass die Studierenden nach Abschluss auch das Land verlassen. Hauptsache, sie behalten uns in guter Erinnerung. Wir brauchen Weltenbürger, wir brauchen Nomaden, wir brauchen bewegliche Köpfe.
Jan Strackeljan nickt seiner Kollegin zu. Der Rektor der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität fordert ein innovationsfreundlicheres Klima für Absolventen, für junge Start-up-Unternehmen.
Da würde ich mir einfach so einen Wind, der hier durchs Land weht, wünschen. Dass man sagt, jawohl, das ist eine Region, wo die Post abgeht.
Bundesfinanzminister Scholz will den Bildungsetat ja bekanntlich deutlich beschneiden, um eine 500 Millionen im kommenden Jahr. Klar, dass sich Anja Karliczek da wehrt, aber die Bundesbildungsministerin hat wohl nicht damit gerechnet, dass ihr auch ein Länderkollege in den Rücken fallen könnte. Der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe von der SPD verteidigt die Kürzungen im Bildungsetat. Rabe warf der Bundesbildungsministerin vor, die Unfähigkeit des Bildungsministeriums dem Finanzminister in die Schuhe schieben zu wollen. Was er meint? Er sagt weiter, die Bundesbildungsministerin habe in ihrem Etat 840 Millionen Euro zu viel offenbar, denn das sei Geld für BAföG-Zahlungen und das sei nicht abgerufen worden. Gleich hören Sie Herr Corso, Kunst und Pop. Bei den Europawahlen sollen junge Leute politisiert werden. Aber wie ticken sie eigentlich? Eine Fernsehdokumentation hat sie in verschiedenen Ländern Europas begleitet. Und mein Kollege Sören Brinkmann vermittelt Ihnen gleich einen Eindruck davon. Das hier war Campus und Karriere. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag noch.